Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß FM.
Die Menschen, sie erwarten sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler. Herzen nach Ruhe.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei Israel.
Polizei fordert Sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir
26... Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der das
ermöglicht. An sich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Da steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!
Am Sonntag war das Spiel von der BSG Chemie Leipzig gegen den SV Kolkwitz. Und wir als Fans haben uns nach dem Spiel noch ungefähr eine halbe Stunde im Sportplatzbereich aufgehalten. Als uns die Nachricht ereilte, dass an der Tankstelle schräg gegenüber vom Sportplatz eine 15 bis 20 Mann starke Gruppe Lok bzw. Neonazis auf uns wartet, uns angegriffen hat. Fünf Leute wurden ganz genau erkannt. Das war zum einen der NPD-Stadtratskandidat Enrico Böhm, zum anderen die drei autonomen Nationalisten oder freie Kräfte Florian Junge, Markus Weithase und Patrick Fischer sowie zwei Hools aus dem Umfeld des ersten FC Lokomotive und sowohl als aktive Kader des nationalen Widerstands Andreas und Dietmar Schumer. Also die wurden erkannt. Ja, was bis dahin irgendwie passiert ist, kann ich nicht genau beurteilen, weil ich erst dazu kam. Aber scheinbar muss wohl ein Fan von uns schon bepöbelt oder gejagt worden sein. Auf jeden Fall hat es dann innerhalb von 2-3 Minuten die kompletten Anwesenden aus dem Sportplatzbereich zu dieser Tankstelle gezogen, um diesen Angriff abzuwehren. Infolgedessen wurden wir halt erwartet von einer 15 Mann starken Gruppe, bewaffnet mit Pfefferspray, Holzknüppeln, abgebrochenen Glasflaschen und Eisenstangen. Und in diesem Verlauf entwickelten sich halt zwei Fronten, wo es zu Pöbeleien kam und zu dem Werfen von Glasflaschen, zum Teil auch vollen Glasflaschen aus dem Tankstellenbereich von den Angreifern auf uns. Und nach etwa 5 Minuten fuhr ein Auto rückwärts, also aus dem hinteren Ausgang der Tankstelle raus, einmal um die Tankstelle rum und vorne wieder in den Eingang rein und hat dabei den jetzt schwer verletzten Fan halt erwischt und frontal mitgenommen.
Ja, und mit diesen Eindrücken herzlich willkommen hier zu Kopfstoß FM auf Radio Korax. Aber auch bei anderen freien Radios und natürlich das Ganze auch im Internet verfügbar. Das waren eben Eindrücke von dem vergangenen Wochenende in Leipzig. Da wurde für einige Beobachter nun eine neue Eskalationsstufe erreicht. Eine Eskalationsstufe, was die Auseinandersetzung betrifft in der Leipziger Fußballszene. Denn letzten Sonntag wurde ein Fan der BSG Chemie Leipzig von einem Auto überrollt. Und er liegt mit zwei komplett zerstörten Kniescheiben und einer ausgekugelten Schulter in einem Leipziger Krankenhaus. Das Ganze passierte bei einer Tankstelle, wo Fans der BSG Chemie auf Rechtsradikale gestoßen sind und darunter auch einige stadtbekannte Anhänger von Lok Leipzig. Augenzeugen aus dem Umfeld der BSG Chemie berichten, dass der Fahrer mit voller Absicht und mit etwa 40 Stundenkilometer in die Fangruppe hineingefahren ist. Natürlich wird uns das hier bei Kopfstoß FM in der nächsten Zeit weiter beschäftigen, war ja schon häufiger auch Thema. In dieser Sendung allerdings wollen wir uns mit einem internationaleren Blick an das, was Fußball, Fußballkultur, Fußballszene meint, heranwagen. Wir werden zum Beispiel schauen nach Südafrika. Da wird ja etwas mehr als einem halben Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Dass es überhaupt stattfinden kann, dafür ist noch einiges nötig in Südafrika und so braucht es zum Beispiel neue Stadien und die müssen natürlich auch von Leuten erbaut werden. Dass diese Leute, die dort zum Beispiel Stadien bauen, nicht unbedingt optimal behandelt werden, das wird ein Thema sein, denn diese Leute, diese Arbeiter in Südafrika, die sind vor einiger Zeit in Streik getreten und es gibt einige Unterstützer, mit denen wir hier sprechen werden. Außerdem soll uns ein Fußballer näher interessieren, der schon vor einiger Zeit dem runden Leder nachjagte und der ein Brasilianer ist und auf den Namen Friedenreich hört. Dazu noch, wenn alles gut geht, einen Blick nach Kasan, denn dort ist einer der Redakteure von Kopfstoß FM momentan und Kasan, die spielen ja nicht nur in der ersten russischen Liga, sondern derzeit auch in der Champions League und unser Reporter wird da vielleicht einiges berichten können, wie dann Fußball in Russland aussieht. Das als grober Überblick über die nächsten Minuten hier bei Kopfstoß FM, hier bei Radio Korax oder bei anderen freien Radios oder auch im Internet.
Attention, c'est la danse du coup de boule! italiene va papier. Si da di la tapè. L'arbit la vu a la tele.
Ja, und das war quasi nochmal die Vergewisserung darüber, dass hier tatsächlich gerade Kopfstoß FM kommt, das Fußballmagazin auf Radio Korax, auch bei anderen freien Radios natürlich zu hören oder auch im Internet. Wir wollen thematisch hier nun beginnen mit einem Buch, was Martin Curry vor kurzem veröffentlicht hat. Das Buch behandelt einen Fußballer, der auf den Namen Friedenreich hört. War mir vorher überhaupt nicht bekannt. Das Buch heißt Friedenreich, das vergessene Fußballgenie. Und Robert und ich, wir haben mit Martin Curry vor der Sendung gesprochen.
Was hat uns ein Fußballer aus dem vorigen Jahrhundert eigentlich heute nun noch zu sagen? Warum sollten wir ihn kennen?
Friedenreich ist in São Paulo geboren, von daher also ist er Brasilianer, hat aber, wie sein Nachname andeutet, deutsche Vorfahren. Die kommen wohl aus der Gegend von Brandenburg. Und seine Mutter ist eine Afro-Brasilianerin. Deswegen hat er also dunklere Hautfarbe, aber eben den deutschen Nachnamen. Und was ihn eigentlich so bedeutend macht, ist ja, dass er ein Pionier des brasilianischen Fußballs war und lange Zeit als der größte Torschützenkönig aller Zeiten galt. Das Interessante ist eben, dass er trotz seiner Pioniertaten und dieser fantastischen Torzahl von über 1000 Toren in Vergessenheit geraten ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Brasilien. Ich denke, das liegt eben gerade daran, dass er eben zu einer Zeit gespielt hat, als Brasilien doch noch sehr rassistisch diskriminiert hat.
Du sprichst von rassistischen Diskriminierungen, die es damals gegeben hat. Bevor wir die Frage aufwerfen, wie es denn heute mit rassistischen Diskriminierungen in brasilianischen Stadien aussieht, vielleicht die Frage, wie sah es denn um 1920 aus? Also was für konkrete Fälle hast du denn in deinem Buch herausgehoben?
Vielleicht, um das nochmal historisch genauer einzuordnen, der Friedenreich ist im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts geboren. Ja, sein Karrierehöhepunkt war so ungefähr in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war es innerhalb Brasiliens, und das ist eigentlich, denke ich, weiterhin so, dass die Gesellschaft an sich dazu tendiert, Menschen mit dunklerer Hausfarbe zu benachteiligen. Also es gibt keine offene Diskriminierung, wie Beschimpfungen zum Beispiel. Aber das hat eben dazu geführt, dass diese dunkelhäutigen Spieler Maßnahmen ergriffen haben, um ihre afrikanische Abstammung irgendwie verstecken zu können. Zum Beispiel hat Friedenreich selber Gel in die Haare geschmiert, um die Haare zu glätten. Manchmal hat er auch ein Haarnetz getragen. Es gibt Berichte von anderen Spielern, die sich sogar Puder ins Gesicht geschmiert haben, um eben weißer zu werden. Aber vielleicht die schwerste Diskriminierung hat Friedenreich selber erlitten, als er von der Nationalmannschaft einmal ausgeschlossen wurde und nicht zur Südamerika-Meisterschaft 1921 nach Argentinien reisen durfte. Brasilien hat sich damals dazu entschlossen, ein rein weißes Team zu schicken.
Ja, dann lass uns doch mal einen Blick auf die heutige Zeit oder auf die eher aktuelleren Geschehnisse. Du hast dich ja auch mit den brasilianischen Torcidas beschäftigt, was so viel meint eigentlich wie die hiesigen Ultras, also zumindest junge oder Fußballfans, die als sehr fanatisch gelten, hast dich auch mit deren Sozialstruktur beschäftigt. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Oder könnte man diesen Vergleich, den ich gerade schon angestellt habe, ist der realistisch oder kann man überhaupt Vergleiche zu Mitteleuropa ziehen, zu dem, was in Brasilien in den Fankurven los ist?
Ich würde schon sagen, dass man die Torcidas mit den deutschen Ultras vergleichen kann. Es sind im Großen und Ganzen Fanclubs, die ins Stadion gehen, um eben ihre Mannschaft zu unterstützen und sich dabei sehr fantasiereich verhalten, also die Gesänge anstimmen, Fahnen mitbringen, Blockfahnen. Diese in Deutschland sehr üblichen Choreografien sind in Brasilien noch etwas seltener. Die Torcidas sind doch sehr fest strukturiert, also auch mit einer Wahl eines Präsidenten. Sie geben sich sehr formell. Sie sind es dann vielleicht gar nicht so sehr in ihrer inneren Struktur, aber sie geben sich mal so. Das sind doch meistens sehr große Vereinigungen mit manchmal 10.000, 20.000 Mitgliedern, zumindest auf dem Papier. Was im Stadion passiert, ich denke, die Brasilianer sind vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen musikalischer. Also es ist einfach ganz wichtig, dass die immer eine Perkussionsgruppe dabei haben und die haben natürlich etwas ausgefeiltere Rhythmen als in Deutschland. Ansonsten würde ich sagen, es ist doch sehr ähnlich. Aber also um auf das Thema Rassismus zurückzukommen, muss man doch auch hier wieder betonen, den offenen Rassismus, den gibt's nicht. Also es wird da keinesfalls ein rassistischer Schlachtruf angestimmt.
Also kann man schon davon sprechen, dass die eher ja heterogene Strukturen innerhalb der Fanszene haben, oder? Du hast dich ja mit auch der Sozialstruktur der brasilianischen Fußballfans befasst. Ist es so, wie man es vielleicht von hier kennt, dass ja wirklich vom Anwalt, vom Bankangestellten bis hin zu ja Leuten, die ja nicht arbeiten gehen können oder nicht arbeiten gehen wollen, sich eigentlich alles im Stadion wiederfindet?
Also auf jeden Fall, es finden sich alle im Stadion wieder. Es gibt eben die großen Torcidas, die eher ein Phänomen, sagen wir, einer Mittel- bis Unterschicht sind und natürlich sehr männlich und Jugendliche, und die natürlich dann auch öfters mal in die Schlagzeilen kommen aufgrund von Gewalttaten. Es gibt aber auch andere Torcidas, die sind einfach wie ein Fanclub in Deutschland, der Familien aufnimmt, die dann einfach ihre Auswärtsfahrten oder andere Fahrten organisieren wollen, auch sich einfach manchmal zu einem Grillnachmittag treffen wollen. Und dann natürlich, und das würde ich dann schon so sehen, dass sozusagen die Fußballzuschauer aus der Oberschicht sich wohl kaum in einer Torcida organisieren werden, aber die gehen sehr wohl ins Stadion, natürlich dann eher auf die Haupttribüne oder auf die VIP-Logen, die es ja in Brasilien inzwischen auch gibt.
Jetzt sind ja hierzulande gerade Fanprojekte ein großes Thema und es wird viel diskutiert, wie man denn Einfluss auf die jugendlichen Fußballfans nehmen kann, wie man denn ja Gewaltprävention oder betreiben kann, wie man die Fußballfans betreuen kann. Gibt es denn in Brasilien so etwas wie ja Fanprojekte oder gar den Versuch einer staatlichen Einflussnahme auf die Fanstrukturen, auf die Fanorganisationen? Ich meine, man hört ja auch sehr oft von, gerade in Latein- und Südamerika, von ja vielen sehr harten Gewalttaten, die mit den hiesigen eigentlich gar nicht zu vergleichen sind, dass es auch des Öfteren ja auch mal Todesopfer gibt. Also gibt es den Versuch der Einflussnahme? Gibt es sowas vergleichbar zu hiesigen Fanprojekten in Brasilien?
Nein, Brasilien hat keine Fanprojekte. Das halte ich auch für sehr schwierig. Die Fanprojekte sind doch etwas sehr Deutsches. Es gibt ja auch in Europa fast kein anderes Land, das wirklich dieses Modell so durchsetzt, die Idee von unten herauf Strukturen zu verändern, Angebote für sozial Schwachere zu machen. Das ist in einer so hierarchisch strukturierten Gesellschaft wie Brasilien doch sehr schwierig. Aber wie du eben schon gesagt hast, es gibt große Probleme. Es gibt auch immer wieder Schusswaffeneinsatz. Das liegt einfach daran, dass die brasilianische Gesellschaft an sich doch an diesen Gewalttaten leidet. Das ist ja nicht auf den Fußball nur beschränkt. Das ist ja allgemein bekannt, dass die brasilianische Großstädte eine hohe Kriminalitätsrate haben. Aber nachdem der Fußball natürlich sehr wichtig für Brasilien ist, ist es dann durchaus so, dass die Regierung und andere Stellen Maßnahmen ergreifen wollen und das auch teilweise tun. Gerade im Hinblick auf die WM 2014 werden im Moment verstärkt Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel wurde in Rio, gilt seit diesem Jahr ein absolutes Alkoholverbot, nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Stadtteilen außenrum. Dazu kommt ein Parkverbot, das wilde Parken soll verboten werden. In Rio sind die Stadien schon komplett auf Sitzplatzstadien umgebaut. Das wird jetzt dann in anderen Städten auch folgen. Dann hatte der Sportminister Brasiliens dieses Jahr die Idee, ein nationales Fanregister einzuführen. Ich glaube, in Holland gibt es so ein System, dass man alle seine Daten abgibt, dann ein Kärtchen kriegt und nur damit kann man dann Eintrittskarten kaufen. Ich denke, diese Idee ist in Brasilien gescheitert, weil dann doch zu große Proteste aufkamen, gerade von der Mittel- und Oberschicht, die sich da dann diskriminiert gefühlt hat. Und somit wurde das dann schon eher abgelehnt. Also solche Maßnahmen gibt's, aber das sind eigentlich immer Maßnahmen der Regierung von oben herab, ohne die Fans zu befragen, ob sie das überhaupt wollen oder was die Fans für sinnvoll halten.
Nun reden wir jetzt auch schon 10 Minuten über das Hier und Jetzt, den Fußball in Brasilien im Jahr 2009. Du hast auch ein Buch geschrieben, was sich mit einem Spieler befasst, der, um das gesagt, 1920 sehr erfolgreich war, der auch rassistischen Anfeindungen gegenüberstand. Nun ist die Frage, die mir da kommt, wann kommt denn dein Buch raus, was sich mit den jetzigen Verhältnissen beschäftigt?
Ja, erstmal, das ehrt mich natürlich, dass du auf so eine Idee kommst, und wäre natürlich schön, mal schauen, vielleicht kann ich ja darüber mit meinem Verlag sprechen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt habe ich natürlich erstmal die Biografie über Friedenreich rausgebracht und stelle das auch gerade vor, sprich über zukünftige Projekte kann man danach noch weiterdenken. Und ach ja, um genauer zu sein, im Endeffekt wird es so ein Buch ja sogar fast geben, nur in England. Also ich habe noch kurz vor meinem Abflug nach Deutschland ein Manuskript bei einem englischen Verlag abgegeben. Es wird ein Sammelband über verschiedene, also da ist ein Artikel von mir drin, aber dann auch von Kollegen, andere Soziologen aus Brasilien, die zu aktuellen Themen ihr Standpunkt nehmen. Dann, warum habe ich den Friedenreich ausgewählt? Das war eigentlich, ich habe schon gewusst, dass es den gab, und der hat mich schon länger interessiert, aber dann wirklich die Chance, über ihn zu recherchieren, hatte ich, weil ich im Jahr 2005 eine Recherche für einen ZDF-Dokumentarfilm gemacht habe. Und damals habe ich eigentlich die meisten Informationen über sein Leben recherchiert, und letztes Jahr habe ich dann einen Verlag gefunden und somit die Möglichkeit gehabt, dann tatsächlich das Buch zu schreiben. Also das war einfach die Gelegenheit, dass ich diese Daten schon hatte und dann sich ein Verlag dafür für das Thema interessiert hat. Und dann schauen wir mal, ob ich dann in Zukunft vielleicht auch ein aktuelleres Buch schreiben kann. Vielleicht gerade im vor der WM.
Ja, das sagt Martin Curry. Wir haben es gemerkt, er kennt sich aus in der brasilianischen Fußballszene heute, kennt sich aber auch aus mit brasilianischen Fußballern, die vor 80, 90 Jahren schon aktiv gekickt haben. Und auch deswegen hat er ihm ein Buch geschrieben über den Fußballer Friedenreich. Das ganze Buch hört auf den Namen Friedenreich, das vergessene Fußballgenie. Ende September gab es ja am Thalia-Theater hier in Halle eine skandalträchtige Premiere. Es geht da um das Stück Ultras von dem Regisseur Dirk Lauke. Dort spielen eben Ultras des hallischen Fußballclubs sich selbst. Und berechtigterweise gab es da auch Kritik über gewaltverherrlichende und antisemitische Parolen, die von den Laiendarstellern skandiert wurden auf der Bühne in Halle. Änderungen am Stück hat aber Dirk Lauke immer wieder abgelehnt.
Ja, also eigentlich war es ja so, dass die Jungs alles Politische rauslassen wollten, so gut es ging. Und das wollte ich halt nicht, wenn ich täglich höre, der Bus kommt aber jetzt zu einer jüdischen Uhrzeit oder ist jetzt irgendwie, die Preise sind jüdisch, wenn das Bier zu teuer ist oder so, dann ist es natürlich sozusagen ein Teil des Denkens und man bekommt das ja mit, dass es sozusagen, naja, so, also Schofi-Sprüche sind, die ganze Zeit mitschwingen, aber das wollten sie ja sozusagen eigentlich raushalten, alles was angreifbar ist in der Hinsicht. Und deswegen habe ich mich bemüht darum, dass es eben in einfach nur dieser einen Szene und ein paar Bemerkungen raushörbar ist, was da auch für eine Einstellungswelt in den Köpfen mitschwimmt. Es war also nicht so, dass sie das irgendwie instrumentalisieren wollten, sie wollten es eigentlich ganz raushalten und das Problem war einfach, dass man es wieder mit reinbringt. Also dass man es halt offenkundig wieder mit auf die Bühne bringt, dass eben das auch mit eine Rolle spielt in der Gruppe, in Saalefront und anderen.
Ja, soweit Dirk Lauke, der Regisseur des Stückes Ultras, was am Thalia-Theater hier in Halle aufgeführt wurde. Das umstrittene Stück wird nun nicht fortgesetzt. Das haben die Hauptdarsteller, die Ultras, vom HFC erklärt auf ihrer Internetseite. Ultras, die Bühne gehört uns. Leider war das nicht immer der Fall. Das schreiben jedenfalls die neuen Darsteller, die vom Regisseur menschlich enttäuscht sind. So schreiben sie es auf ihrer Internetseite. Es werde demzufolge keine zweite Staffel des Theaterstückes geben. Und auch bei den letzten beiden Vorstellungen, letzte Woche Donnerstag, letzte Woche Freitag, gab es auch kein Publikumsgespräch, was obligatorisch war. Die Ultras beziehen sich auf ein Interview, was wir bei Kopfstoß FM in der letzten Ausgabe geführt haben und eben da konkret auf Aussagen, die wir eben gehört haben. Aussagen vom Regisseur, von Dirk Lauke. Denn, und das betonen die Ultras immer wieder in ihrer Darstellung, sie verstehen sich als völlig unpolitisch.
Die Gruppierung Saalefront ist rechts belastet von dem, was die Anhängerschaft ausmacht. Also ich habe da ja ewig Gespräche geführt und jeden Tag Diskussionen. Und das ist so, dass die Einstellung der meisten Leute rechts sind. Es ist wirklich so, dass nicht alle, aber die meisten Leute und gängige Modewaren wie Thor Steiner oder Master Race oder so, die sieht man da total häufig. Natürlich ist es so, die biegen sich da hin und her. Im Stadion hat das nichts zu suchen. Also Politik halten sie da aus dem Stadion raus. Warum? So ähnlich wie im Stück auch vorkommt, weil es halt schlechtes Image gibt. Die haben nicht die Einsicht in dem Sinne, dass sie dann so sagen, ja, das stimmt, das ist rechter Mist, Thor Steiner und Master Race. Das mögen wir nicht, sondern das ist eher so, dass sie Politik aus dem Stadion raushalten wollen und zu Hause ihren Fetz haben in der Hinsicht.
Thank you.
waren zu Beginn dieser Sendung von Kopfstoß FM schon in Brasilien mit dem Buch von Martin Curry, mit dem Buch Friedenreich, das vergessene Fußballgenie. Und wir wollen jetzt international bleiben. Sowieso eine sehr internationale Sendung hier heute bei Kopfstoß. Wir wollen nämlich nach Südafrika schauen. Da soll es ja im nächsten Jahr die beste Fußball-WM aller Zeiten geben. Jedenfalls nach dem Willen der dortigen Regierung. Und dafür werden auch Stadien neu gebaut. Es werden Stadien renoviert. Und bis zum Dezember müssen all diese Baumaßnahmen beendet sein. Auf den Baustellen arbeiten Tausende unter einem sehr hohen Druck und auch schlechten Bedingungen. Nun sind vor einigen Wochen Zehntausende Arbeiter in Streik getreten, um sich zum einen für höhere Löhne einzusetzen, zum anderen auch für eine menschenwürdige Behandlung. Das Ganze mit Erfolg. Es gab eine 12%ige Lohnerhöhung und die Initiative Fair Games, Fair Play, die hat sich immer wieder für diese streikenden Arbeiter eingesetzt, für die Rechte der Arbeiter eingesetzt auf den Baustellen. Und diese Kampagne wird unterstützt auch von südafrikanischen Baugewerkschaften, aber auch von einer Gewerkschaft aus der Schweiz und dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Joachim Merz ist der Kampagnenverantwortliche beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk und mit ihm habe ich ebenfalls vor der Sendung gesprochen. Warum, das vielleicht als erste Frage, beteiligt sich denn eine Organisation aus der Schweiz an dieser Kampagne in Südafrika?
Ja, das ist eine gute Frage. Es scheint nicht logisch auf den ersten Blick. Aber schauen Sie, die FIFA, die Ausrichterin dieser Fußball-WM, hat ihren Sitz in Zürich. Auch wir sitzen dort und es war von Anfang an klar, ohne die FIFA in diese Kampagne einzubeziehen, ohne Druck auf die FIFA auszuüben, wird es keine Erfolge geben. Und deshalb haben wir gesagt, braucht die Kampagne ein Schweizer Standbein.
Bevor wir zu den Reaktionen von Seiten der FIFA kommen, wie sieht denn die Lage auf den Baustellen aus? Oder was hat sie denn bewegt, eben genau diese Initiative zu starten?
Nun, am Anfang der Kampagne, das war 2006, 2007, waren die Zustände auf den Baustellen ziemlich desolat. Wir hatten also zu konstatieren, dass Hungerlöhne bezahlt wurden, dass die Arbeitsschutzbestimmungen schlecht waren, dass viele Subunternehmen die Gesetze nicht einhielten, dass für die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Weiterbildungsangebote gemacht wurden, dass die Gewerkschaften schlecht aufgestellt und organisiert waren. Und das alles zusammen ergab ein Bild, was diese Kampagne, denke ich, gerechtfertigt hat. Und die Erfolge, die sprechen eigentlich für sich.
Ja, die Erfolge, das meint zum Beispiel auch ein Streik, der vor einigen Wochen losgetreten wurde, mit dem Erfolg, dass es immerhin 12% mehr Lohn gibt für die Leute, die diese Stadien bauen. Was sind denn konkret die Maßnahmen, die Sie ergriffen haben und die aber auch natürlich die südafrikanische Gewerkschaft vor Ort ergriffen hat?
Also zuallererst muss man sagen, wir haben diese Kampagne unterstützt von Europa aus, von der Schweiz aus, wie andere Gewerkschaften auch. Die Hauptträger sind natürlich die drei südafrikanischen Baugewerkschaften und die Bau und Holz Internationale, das ist der globale Dachverband. Die sind verantwortlich für die Aktivitäten vor Ort und die Hauptmaßnahmen dieser Kampagne waren neben einer Grundlagenforschung über die Unternehmen, die Ausschreibungen gewonnen hatten und Bauaufträge nun umsetzen, und viel Kommunikationsarbeit über die Medien dort, sowohl Print als auch audiovisuelle Medien, waren natürlich die Hauptaktivitäten Streiks. Also es gab seit Anfang 2007 insgesamt 25 Streikaktionen längerer oder kürzerer Dauer, wovon dieser Streik, der letzte im Juli, nur einer war, der allerdings mit einem besonders guten Ergebnis abschloss.
Die Reaktionen der FIFA sahen dann so aus, dass Herr Platter versprach, sich auch für die Kampagne einzusetzen und dass zum Beispiel künftig gemeinsame Stadioninspektionen geben soll. Da kann man zwei Schlüsse draus ziehen. Entweder, dass die Kampagne sehr erfolgreich war und eigentlich hier auch beendet sein kann, oder dass Herr Platter da eine Politik der Beschwichtigung fährt, um eben keine negative Presse zum Beispiel zu bekommen für die FIFA. Welcher Schluss ist denn der logische aus Ihrer Sicht?
Eigentlich beide. Natürlich ist der FIFA klar, dass sie in dem Moment, in dem diese Kampagne an Fahrt gewinnt, in dem auch Medienaufmerksamkeit erzielt wird, die FIFA sich dazu äußern muss, dazu Stellung nehmen muss. Und da sie sich immer so gerne in PR-Manier soziale Verantwortung auf die Fahnen schreibt, konnte sie natürlich nicht hinter ihre eigenen Postulate zurück und musste die FIFA ihre Verantwortung anerkennen und auch schriftlich sich dazu erklären, sich für faire Arbeitsbedingungen einzusetzen. Das wäre aber alles nicht passiert, wenn nicht diese Kampagne diesen Druck von unten aufgebaut hätte. Sonst hätte sich die FIFA nicht bewegt. Das ist klar, das ist ein mächtiger Sportverband, der größte Sportverband weltweit. Es geht um millionenschwere Investitionen und Gewinne rund um diese Fußballweltmeisterschaft. Und man möchte sich das Geschäft ungern verderben lassen. Allerdings, wenn genügend Druck aufgebaut wird und der muss auch über die Öffentlichkeit laufen, dann hat sich gezeigt, muss sich auch die FIFA bewegen und das in einem positiven Sinn.
Nun würden wir vermutlich auch nicht darüber sprechen, wenn nicht nächstes Jahr die Fußball-WM darüber würden. Sonst würden wir nicht über die Situation von Menschen in Südafrika, über die Arbeitssituation von ihnen sprechen. Was ist denn gerade aus dieser Perspektive heraus, dass es einen Moment gibt, wo tatsächlich Medien schauen, okay, da gibt es dieses Fußballereignis, Fußball-Event und da kann man tatsächlich auch mal schauen, wie es Arbeiterinnen und Arbeiterinnen in Südafrika geht. Was sind denn Hoffnungen und Maßnahmen, dass tatsächlich auch dass es eine Bedeutung gibt, die über diese WM hinausgeht, also die eine kontinuierliche Arbeit mit zum Beispiel Leuten in Südafrika meint, die tatsächlich auch die Lebensbedingungen von Menschen vor Ort verbessern?
Richtig, also ich denke, die Erfahrungen jetzt mit der Kampagne Fair Games, Fair Play in Südafrika zeigen, dass man diese sportlichen Mega-Events nutzen kann für soziale Forderungen, für Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Solidarität in der jeweiligen Gesellschaft, dass diese WM, damit diese WM Entwicklungsimpulse geben kann für das Land, braucht es eben auch die soziale Seite. Genau darauf hat die Kampagne abgezielt. Und in Zukunft, so jedenfalls die gewerkschaftlichen Vorstellungen und Pläne, werden solche Mega-Events, sei das nun eine Fußball-WM oder eine Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft oder Olympische Spiele, vermehrt dazu benutzt, dass man diese Medienaufmerksamkeit, diesen Fokus auf ein Land auch nutzt, um eigene legitime Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist ja nicht so, dass hier Gewerkschaften auf Teufel komm raus irgendwelche abstrusen Forderungen einer gesellschaftlichen Splittergruppe vertreten, sondern es geht hier wirklich um legitime Forderungen von Menschen, die von ihrem Lohn nicht leben können, die in ihrer Arbeit ausgebeutet werden, die normalerweise keine Lobby haben, die keine Unterstützung haben und genau diesen Moment, diesen entscheidenden Moment im Vorfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft nutzt man nun aus, um dafür diese Öffentlichkeit zu schaffen und natürlich dann auch bessere Bedingungen, um die Forderungen durchzusetzen.
Nun war die Realität ja, wenn es so große Ereignisse meinte, immer eine andere. Also dass zum Beispiel, wenn man die Olympischen Spiele sieht in Atlanta oder in Sydney, es da den Städten darum ging, zum Beispiel Obdachlose aus dem Stadtbild zu verdrängen, dass also zum Beispiel auch soziale Bewegungen in dem Moment, wo es zum Beispiel solche Events gab, einen ganz starken Repressionsdruck ausgesetzt waren. Oder zum Beispiel auch 1968 in Mexiko, wo es Studentenunruhen gab und von den Olympischen Spielen hat das, oder es hat bei den Olympischen Spielen natürlich gar keine Rolle gespielt. Das spricht ja so ein bisschen gegen Ihre These, dass man diese Events nutzen kann, um darauf aufmerksam zu machen. Haben gewerkschaftliche Initiativen so lange gebraucht bis zu dieser jetzigen WM, um das zu erkennen, dass man das nutzen kann?
Oder? Ich denke, es hat einen Reifungsprozess gebraucht. Peking 2008, das wissen wir alle, gab es keine Möglichkeit, eine unabhängige Gewerkschaftskampagne zu fahren. Es gibt dort einfach keine unabhängigen Gewerkschaften. Während der Fußball-WM 2006 hat auch schon die IG Bau in Ansätzen versucht, eine Kampagne zu machen, die allerdings auch nach eigenen Bekunden der IG Bau nicht sehr weit gediehen war. Ob diese Kampagnen Erfolg zu attestieren ist oder nicht, hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab. Und was Sie zu Atlanta, Sydney gesagt haben, das gilt eigentlich auch für Südafrika. Man möchte sich porträtieren, man möchte sich Investoren öffnen, man möchte zeigen, dass das ein fortschrittliches und fortschrittsfähiges Land ist, das gute Investitionsmöglichkeiten bietet. Von daher sind natürlich soziale Unruhen und Proteste nicht erwünscht. Die Gewerkschaftsbewegung in Südafrika ist allerdings stark genug organisiert und mobilisierungsfähig genug, um diese Kampagne durchzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Der zweite ist die internationale Solidarität. Das war von Anfang an klar, dass es diese Kampagne wird nicht auf Südafrika als Land fokussieren, sondern wir wollen die globale Dimension dieser Megasport-Events in den Vordergrund rücken und damit auch globale Forderungen nach menschenwürdiger Arbeit. Und diese Konstellation hat es ermöglicht, dass man erfolgreich war. Natürlich haben auch die Gewerkschaften in Südafrika Druck gespürt, massiven Druck von Seiten der eigenen Regierung, der ANC-Regierung, von Seiten der FIFA. Aber man hat trotz dieses Druckes so gut wie möglich verhandelt und doch sowohl Lohnerhöhungen als auch zusätzliche Bonuszahlungen als auch Transportentschädigungen herausgeholt. Und das sind, denke ich, wichtige Signale auch für zukünftige Kampagnen.
Neben diesen ersten Erfolgen, was sind denn weitere Forderungen, die jetzt die Initiative Fair Games, Fair Play im Blick hat?
Nun, Südafrika, die Stadien stehen kurz vor dem Abschluss. Das letzte Stadion in Kapstadt, das wird wohl im Dezember dieses Jahr übergeben offiziell. Damit ist schon lange vor der Fußball-WM eigentlich die Kampagne auf dem Bau selber zu einem Ende gekommen, wird zu einem Ende kommen. Die nächsten Kampagnenziele, die sich diese Koalition, diese Allianz aus Gewerkschaften und NGOs setzt, das wird dann die Europameisterschaft 2012 sein in Polen und der Ukraine. Auch dort laufen schon erste Vorbereitungen für eine ähnlich gelagerte Kampagne. Und vor dem Anpfiff der Fußball-WM in Südafrika nächstes Jahr soll noch symbolisch eine Übergabe stattfinden der Kampagne von den südafrikanischen Gewerkschaften an die brasilianischen, denn wie Sie wissen, wird 2014 die Fußball-WM in Brasilien ausgerichtet und auch dort, denken wir, gibt es einiges zu tun.
Das sagt Joachim Merz, er ist Kampagnenverantwortlicher beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Das Arbeiterhilfswerk hat Streikende in Südafrika unterstützt, auch zusammen mit der südafrikanischen Baugewerkschaft. Und das sind Arbeiter und Arbeiterinnen, die dafür sorgen sollen, dass es im Jahr 2010 in Südafrika eine Fußball-WM gibt. Einige Gedanken waren das hier von Joachim Merz, der mit mir im Gespräch war. Aufgezeichnet dieses Gespräch vor der Sendung. To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first, make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold. Fucking kill him, kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Just fucking kill him, fucking kill him. Fucking kill him already, kill him. Kill him, kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen.
Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß FM.
Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler. Herzen nach Ruhe.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die
Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir 26...
Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
ermöglicht. Und ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Da steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!
Das, was Sie gerade hören, das ist Kopfstoß FM, ein Magazin von Fans, für Fans, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, authentisch zu bleiben. Das ist eigentlich ein ganz komisches Wort, dieses authentisch, aber wir haben es trotzdem gewählt, weil eben hier politische, kulturelle, sportliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte des Fußballs verhandelt werden und eben auch verhandelt werden von den Menschen, die Fußball lieben, von den Fans. Dabei soll allerdings von uns keine nationale Fangemeinschaft konstruiert werden. Im Gegenteil, das, was uns, was die Fans bewegt, soll kenntlich werden und natürlich auch die Konkurrenzen und Konflikte zwischen den verschiedenen Fans sehen, die soll immer wieder hier in die Sendung einfließen. Das Einzige, was ausgeschlossen bleiben soll, das sind Diskriminierung, das sind rassistische und nationalistisch geprägte Ressentiments. Themen, die wir seit mittlerweile 30 Sendungen allerdings immer wieder hervorkamen. Das sind Fankulturen, das ist das Zusammenspiel von Fußball und Politik, das ist Rassismus und Gewalt, das ist die Ökonomie, die es um den Fußball gibt, also auch den Kommerz, und das ist das Verhältnis zwischen Profis und Amateuren. Selten spielen bei uns Siege und Niederlagen eine Rolle, noch seltener zum Beispiel die Champions League, allerdings heute soll das Thema sein, denn einer unserer Redakteure, der weilt derzeit in Kasan in Russland. Und da wird eben gerade in der Champions League gespielt.
Hier in Kasan war in der letzten Woche ganz schön was los, denn am Dienstag hatte der hiesige Fußballverein Rubin Kasan nämlich die Heimpremiere in der Champions League, und zwar gegen Internationale Mailand, also Inter Mailand. Kasan spielt nämlich dieses Jahr in der Champions League, weil sie letztes Jahr russischer Meister geworden sind im Fußball, und müssen dieses Jahr ran gegen Barcelona, Kiew und natürlich Inter Mailand. Und da war natürlich die Heimpremiere hier gegen Inter Mailand, und das war großartig. Denn das Stadion war klar Champions League restlos ausverkauft. Die Eintrittskarten waren schweineteuer, muss man sagen. Die billigste hat, glaube ich, sowas wie 10 Euro umgerechnet gekostet. Also für hiesige Verhältnisse beim Fußball sehr viel, sonst kostet ein Billett, also eine Eintrittskarte, ungefähr 1 Euro. Nee, zur Champions League, die billigste Karte 10 Euro, aber man konnte, wenn man wollte, auch bis zu 300 Euro für eine Karte ausgeben. Und das war schon beeindruckend zu sehen, dass das Stadion trotzdem bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Denn die Leute, klar,
haben sich gefreut. Sowas gab es hier noch nie. Champions League in Kasan. Nicht in Moskau, nicht in Petersburg. Nee, in Kasan. Ein bisschen getrübt wurde diese Heimpremiere für mich dadurch, dass es hier beim Fußball kein Schluck Alkohol zu trinken gibt. Also wenn man im Stadion ist, gibt es sowieso kein Alkohol. Das ist schon seit Jahren verboten. In ganz Russland, soweit ich weiß. Denn man hatte vor Jahren hier so ein Hooligan-Problem. Und um der Gewalt im Stadion Herr zu werden, so wie man gesagt hat, gibt es natürlich kein Alkohol zu kaufen. Das heißt nicht nur am Stadion, sondern in der ganzen Stadt war es recht schwierig, irgendwo noch ein Bier zu finden vor dem Spielchen. Ist dann aber geglückt und ich bin dann auch hin, relativ zeitig, so anderthalb Stunden vor dem Spiel, und vom Stadion war natürlich die Hölle los. Da waren tausende Leute, klar, war ja ausverkauft, und wie es so ist, üblich bei solchen Spielen, so Nachfrage, Angebot, der Schwarzmarkt blühte natürlich und die Preise, die da verlangt haben, die waren wirklich absurd. Also wirklich das Zehnfache von dem, was vorher die Eintrittskarte gekostet hat. Da war ich natürlich recht froh, dass ich eine Eintrittskarte hatte. Für die habe ich mich 7 Stunden lang angestellt. Nicht nur für die, auch für die anderen Spiele. Aber ich habe da 7 Stunden in der knallenden Sonne vor 4 Wochen gestanden und ja, hatte Glück, für alle 3 Spiele eine Karte zu ergattern. Ja, pünktlich 8:30 ging es ja dann auch los und man hat gemerkt, wie ausgehungert die Leute sind. Sowas zu sehen wie die Champions League und sowas wie Mailand zu sehen. Und ja, es war eine doch sehr muntere, sehr ausgelassene Stimmung im Stadion. Trotz der recht kühlen Temperaturen von ungefähr so 9 Grad. Ja, nach 10 Minuten konnten dann die Anhänger von unserem Team, von Nascha Komanda, von Rubin Kazan, dann auch das erste Heimtor bejubeln. Dominguez ist einer von ja, vielen Legionären, die hier bei Rubin Kazan angeheuert haben. Ein Argentinier, sowas wie der Star der Mannschaft. Aber auch viele andere bekannte Fußballer, wie zum Beispiel Asaldi aus Italien oder Noboa, spielen hier bei Kazan. Und auch wohl einer der besten Fußballer der russischen Nationalmannschaft, muss man sagen, Semak. Semak war auch der ja, treibende Kern des Spiels gegen Inter Mailand. Und ist auch der Kapitän der Mannschaft, muss man so sagen. Nun fragt man sich vielleicht, warum hier so viele Söldner spielen. Ich meine, die russische Liga ist nicht gerade für eine der besten Fußballligen bekannt. Also das ist nicht England oder Spanien oder Italien, nee, das ist Russland. Hier steckt einfach mal eine ganze Menge Kohle hinter dem Verein, eine ganze Menge Geld. Kohle trifft es vielleicht nicht so ganz, denn es ist eher Neft, so wie Erdöl auf Russisch heißt. Und die Geldgeber von Rubin Kazan, also so der große Hauptsponsor, ist dann hier auch eine der größten ja, Aktiengesellschaften in Tatarstan, die es gibt. Und zwar heißen die TAIF. Das ist so eine Aktiengesellschaft, wo viele verschiedene ja, Betrieben, Kompanien, Fabriken zusammengefasst sind. Und natürlich verdient man sein Geld in Tatarstan, wenn man Geld verdient, ja, mit chemischen Produkten und mit der Aufbereitung von Erdöl. Rubin Kazan hat ja sonst das Pech, wenn sie nicht gerade in der Champions League spielen, recht wenig Fans bei den Heimspielen zu haben. Also die haben im Schnitt vielleicht so 8.000 Zuschauer, 9.000 in dem Stadion, wo so 25.000 reinpassen. Das ist schon wunderlich, finde ich. Denn die spielen eigentlich den besten und den schönsten Fußball in ganz Russland, also in der ersten russischen Liga, in der Premier League, aber haben halt keine Fans. Und das finden hier die Sportreporter auch immer ganz komisch. Und deswegen haben die auch schon mittlerweile so einen Namen weg, nämlich die Mannschaft, die den besten Fußball spielt, aber einfach keine Fans hat. Das habe ich nämlich neulich gehört, als Kazan Auswärtsspiel hatte. da waren vielleicht 10 Leute zum Auswärtsspiel mitgefahren aus Kasan, und zwar nach Tomsk. Und das Lustige ist bei diesen Zusammenfassungen, die hier immer Sonntag im Fernsehen kommen, vom Fußball, dass die Zuschauer, die halt zusehen, wählen können, nicht etwa, wer der beste Spieler gewesen ist oder was das Tor der Woche gewesen ist, so wie das bei uns üblich ist. Nee, hier werden so verschiedene Fan-Choreografien vom Wochenende vorgestellt. Also wer öfters im Stadion ist, kennt das, dass es da so Choreografien gibt. Da werden halt Schilder selber gemalt, Transparente selber gemalt, die hochgehalten. Dann gibt's bengalische Feuer und so weiter und so fort. Und in Russland, hier im Fernsehen, wenn Sonntag die Zusammenfassung ist, gibt's dann eine Vorstellung von verschiedenen Fan-Choreografien und die Zuschauer können dann abstimmen, welche ihnen am besten gefallen hat. Nichtsdestotrotz, also Kasan spielte munter mit das ganze Spiel, man lag ja in Führung seit 10 Minuten. Inter hatte dann Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich geschafft, ein sehr schönes Tor muss man sagen, sehr schön rausgespielt, aber war nicht der Gegner, den man unbedingt hier erwartet hätte, Inter Mailand. Ich hätte mir mehr vorgestellt, dass da viel mehr kommt, also bei den ganzen Namen, die da in der Mannschaft spielen, so von Eto'o und anderen. Aber nö, war nicht viel. Und ab der 60. Minute, interessanterweise, war Kasan sogar viel stärker und hatte bestimmt 6-7 hundertprozentige Großchancen, die man einfach nicht reingemacht hat. Zu doof, zu dusselig. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Und deswegen ist bis zum Ende leider beim 1-1 geblieben. Und nach dem Spiel feierten die Anhänger von Rubin Kasan die Mannschaft so, als hätte die gewonnen. Und das war schon bemerkenswert, denn man hat gerade ein 1-1 geschafft. Und das erste Spiel hat man vergeigt in Kiew mit 3-1. Man ist also Gruppenletzter in der Gruppe der Champions League und hat eigentlich sehr schlechte Chancen, da irgendwie jetzt noch weiterzukommen. Trotzdem haben die ihre Mannschaft gefeiert und ich bin mal gespannt, wenn das weiter so geht und die Mannschaft ein bisschen Auftrieb hat, dann könnten vielleicht noch kleine Wunder geschehen, dass man hier vielleicht sogar Barcelona weghaut oder Kiew. Полезная вещь, но опасная, как динамит. Я не помню, сколько мне было лет, когда я принял это на вид. Мне скучно смотреть сегодня кино, кино уже было вчера. И как каждый день ждет свою ночь, я жду свое слово. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Я не знаю, как бы я жил, если бы я жил один. Осень — это просто красивая клетка, но мне я уже, кажется, был. И я прожил там свои 40 дней, и сегодня уже не вчера. Я ухожу, оставляя листок с единственным словом. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора.
Ja, soweit der Bericht von einem der Redakteure von Kopfstoß FM aus Kasan, erweilt dort. Und das ist auch mal Grund, hier die Champions League zu thematisieren bei Kopfstoß FM. Kopfstoß FM ist nun mittlerweile auch schon an sein Ende angelangt. Wir hatten in der heutigen Sendung einen sehr internationalen Blick. Wir haben eben nicht nur nach Kasan geschaut, wir haben auch nach Südafrika geschaut und zu einem brasilianischen Fußballer. Bei der nächsten Ausgabe von Kopfstoß FM haben wir dann wieder den Fokus eher auf das Regionale gerichtet, das in 2 Wochen. Bis dahin viel Vergnügen und auch den ein oder anderen Erkenntnisgewinn im Programm von Radio Korax oder auch in den anderen freien Radios, wo Kopfstoß FM ausgestrahlt wird.
Saison 98-99 ist vorbei. Die Tränen sind einigermaßen getrocknet und Borussia Mönchengladbach ist abgestiegen. Viele haben es befürchtet, manche haben es geahnt. Der Akustik-Gitarren-Bonus-Track von Bud Alive rollt unaufhaltsam an. Und diesmal geht es um Kalle Del Haie. Ja, ich weiß. Wer ist Kalle Del Haie und was soll diese kryptische Scheiße? Kalle Del Haie war der kleine blonde Flügelflitzer von Borussia Mönchengladbach Ende der 70er, Anfang der 80er. Tja, was soll ich sagen, Leute? Er war der Held meiner Jugend. Borussia Mönchengladbach war sowieso damals eine Mannschaft, von der man nur Fan sein konnte. Und und inmitten dieser unglaublichen Mannschaft, Kalle Del Haie, Stammplatzgarantie, fürstliches Gehalt. Die Fans haben den Boden geküsst, auf dem er gegangen ist. Und dann kam es das Angebot von Bayern München. Tja, und dann musste er sich entscheiden. Und er ging zu Bayern München. Und danach hat er nie mehr ein Fußball-Bundesligaspiel gemacht. Naja, fast kein Bundesligaspiel mehr gemacht. Auf jeden Fall, das ist seine Geschichte. Und Frank macht uns jetzt mal ein bisschen Fußballatmosphäre. Okay, danke, Land. Ich weiß, was ihr jetzt denkt und wahrscheinlich habt ihr recht. Was soll denn immer hier diese ganze Fußballkacke? Aber es geht ja eigentlich gar nicht um Fußball. Es geht auch nicht um Kalle Del Haie. Es geht um, das sind alles nur beknackte Analogien. Es geht nur um drastische Fehlentscheidungen in unserem Leben und ich habe auch gar nichts gegen Bayern München. Ach doch, ich habe wohl was gegen Bayern München, aber nicht wirklich. Das geht so. Du sprachst halt wirklich oft davon, kein Ort war für dich weit genug weg, entweder Auckland, San Francisco oder Sydney. Immer der Duft der großen, weiten Welt, wir fragten uns immer, was sich denn hier noch hält. Es ist überall besser als das, was uns umgab, umgibt oder umgeben wird. Keine Frage, dass ich dir sofort 1000 Mark leihe. Es ist sicher, dass ich das als Eitelkeit verzeih. Doch erinnerst du dich, erinnert sich jemand noch heute an Kalle Del Haie? Der wollte auch ganz, ganz hoch hinaus. Nationalelf war ihm fast schon sicher. Glänzende Karriere, beste Aussicht. Wenn man sich heute in seinem größten Wahnsinn und es morgen alles völlig anders kommt, oh glaub mir, das kann ganz schön bitter werden. Denn manchmal da geht es statt auf auch nieder und dann findest du dich auf der Ersatzbank wieder und dann auf der Tribüne von allen vergessen, fragt Kalle Del Haie, denn der müsste es eigentlich wissen. Deine Träume nehmen, nur sicher, es würde ein tolles Leben mit deinen kosmopolitischen Freunden auf den Flughäfen dieser Welt. Kein Plädoyer für das bescheidene Glück, kein Träumen zertrümmern Stück für Stück, ist eh nur eine Frage von Pech und Glück, nur manchmal